Tu, was auch immer du willst, Herr. Hast du das gerade mitgebetet? Ich würde beten, hilf mir, das zu tun, was du willst. Weil das ist noch viel schwieriger, oder? Was willst du denn von uns, Jesus? Und wenn wir so beten, im Vater unser, dein Wille geschehe, das ist gefährlich. Bin ich denn bereit, das auch zu tun, was er will? Ich weiß, dass er das Beste will, deshalb ist es richtig und gut. Aber die Frage, was willst du von uns? Ein Kollege von mir hat einen Reisebericht geschrieben. Er kam in eine fremde Stadt, wo keine Christen waren. Er war der Einzige. Und er ging durch diese Stadt und stellte fest, die sind hier ganz schön religiös. Da standen überall Götzenbilder, Altäre, zahllos. Die ganze Stadt war zugebaut damit. Die Bibelkundigen von euch wissen längst, Paulus und Athen. So. Und jetzt macht er etwas, was ungewöhnlich ist und das hat mich immer wieder angespornt. Manchmal kommst du als Reiseevangelist auch in eine Stadt und hast das Gefühl, du bist hier der einzige Christ. Warum denke ich das manchmal? Ich war in Chattanooga in Amerika, in einer Gemeinde, die ein großes Missionsfest gegeben hat. Ich war der Prediger im Gottesdienst. Viele, viele, viele Menschen hatten die Predigt gehört und hinterher war draußen das große Missionsfest. Und die hatten tolle Buden aufgebaut mit Pulled Pork und Hamburgers, mir zur Ehre natürlich. Und so. Und das Interessante war, diese Kirche steht schon über 100 Jahre dort. Und am Anfang gab es eine kleine Schule, die sie betrieben haben, aber heute ist die Universität der Stadt rundherum um die Kirche. Die stehen quasi mitten auf dem Campus. Und ich bin da draußen mit meinem Pulled Pork am Essen. Und da kommt eine offensichtlich orientalische junge Frau auf mich zu und spricht im perfekten Deutsch: Hey, wie schön, einen Deutschen hier zu treffen. Ich sage: Oh, hallo, Sigmar, Hamburg, wo kommst du her? Sie erzählt mir aus Deutschland, wo sie herkommt. Aber sie ist Muslima, sagte sie. Sie ist Türkin. Und sie wäre jetzt so berührt gewesen von den Worten, weil ich wäre der erste Christ, den sie getroffen hat in ihrem Leben. Sie hatte noch nie einen Christen gesehen, mit ihm gesprochen, geschweige denn gehört, was ich erzählt habe. Ich sage, das gibt's doch nicht. Wie alt bist du? 24, in Deutschland aufgewachsen. Du bist der erste Christ. Da musst du nach Amerika reisen, um Christen zu treffen, weil du sie in Deutschland nicht siehst. Paulus geht es ähnlich, er ist aber tatsächlich wirklich der einzige Christ in dieser Stadt. So, und jetzt trifft er die Menschen dort und begegnet ihnen. Und das hat er immer nach dem gleichen Schema gemacht. Er ging immer in die Synagoge. Das war einfacher für ihn, weil da kannten sie schon so ein bisschen zumindest die Grundlagen seiner Verkündigung. Er hat dann natürlich die Geschichte von Jesus draufgesetzt. Aber das war ein guter Anknüpfungspunkt. Und das machen wir bei MyWay ja auch, dass wir sagen, wir holen die Leute da ab, wo sie etwas schon kennen, wo sie was mit anfangen können. Und dann setzen wir noch richtig schön was obendrauf. Aber dann hat Paulus seine Methode geändert und das ist jetzt das Spannende. Er ist dann eben auch auf den Marktplatz gegangen und hat sich dort mit den Leuten unterhalten. Die hatten keine Vorkenntnis. Und so kommt es eben, wie es dann so sein muss. Er redet interessante Dinge und das findet man auf der einen Seite sehr verrückt. Also man nennt ihn auch einen Spinner, das steht so im Neuen Testament. Total verrückt, was du da erzählst, das hört er oft in seinem Leben. Aber sie finden es auch zum Teil sehr interessant. Das wird bei MyWay genauso sein. Menschen werden sagen, das ist ja total verrückt, aber irgendwie auch interessant. Und so ist es bei Paulus. Sie sagen, komm mit, wir wollen, dass du mit den Gelehrten diskutierst. Ich dachte, das könnte auch in Münster sein. Komm mit, wir haben so ein paar Leute, die sind ein bisschen besser gebildet noch als du, kleiner Mann da vorne. Diskutier mal mit denen. Das liebe ich ja dann, ne? Ach, das ist schön, wenn man dann einfach mal so in so eine... aber wie macht man das? Paulus gibt uns so ein paar Tipps und die sind jetzt für uns alle ganz wichtig. Paulus sagt zunächst mal gar nichts, sondern er lebt uns etwas vor. Er begegnet nämlich diesen Menschen mit Respekt. Und ich finde, das ist schon eine ganz wesentliche Voraussetzung. Ich weiß nicht, wie du mit Menschen, die deinen Glauben nicht teilen, über Jesus redest. Oder sind wir tatsächlich, wie ich es manchmal vermute, schnell dabei, dass wir sagen, ach, du glaubst sowieso nicht richtig und das interessiert dich wahrscheinlich auch gar nicht. Oder das hat sowieso alles irgendwie gar keinen Zweck, hier weiterzumachen, weil ich weiß ja, wie der denkt. Wissen wir das? Wir wissen manchmal ziemlich viel und dann geben wir Antworten, aber die Fragen hat vorher niemand gestellt. Paulus ist respektvoll. Er sagt, hey, ich interessiere mich für das, was ihr glaubt. Das ist mir erstmal viel wichtiger, als dass ich euch erzähle, was ich zu sagen habe. Und ich finde, ihr seid ziemlich religiöse Menschen. Ich bin durch eure Stadt gegangen, sagt er, und ich habe entdeckt, dass ihr sehr gläubig seid. Und ich lobe euch ausdrücklich dafür, dass ihr nicht nur sehr gläubig seid, sondern ihr seid über die Maßen bemüht, richtig zu glauben, denn ihr habt sogar einen Altar für den unbekannten Gott. Ich weiß, wie ich früher mit meiner evangelikalen FEG-Prägung gedacht habe über solche Menschen. Die bauen sich Götzen, die halten sich an falsche Sicherheiten und dann, um sich ganz abzusichern, haben sie noch so einen unbekannten Gott. Das ist ja ziemlich dämlich, habe ich gedacht. Paulus sagt, das ist sehr klug. Denn weil ihr danach fragt, und das drückt es ja aus, ihr wollt ja wissen, wer das ist. Der Name dieses Altars aus dem Griechischen übersetzt, ist die gleiche Wurzel wie das Wort, was wir Agnostiker nennen. Das ist der Altar des Gottes, den ich noch nicht kenne. Und Agnostiker sind nicht Menschen, die nicht glauben, sondern Agnostiker sind Menschen, die nicht genau wissen, was sie glauben sollen, ob sie glauben können, ob Gott der Richtige ist für sie. So, und er begegnet ihnen genauso und sagt, ihr seid Suchende und ich habe was für euch. Ich kann euch erklären, wer das ist. Und seht ihr, ihr Lieben, das ist so schön, wenn wir mit Menschen über unseren Glauben reden, dass wir erstmal mit Respekt kommen und sagen, du bist vielleicht ein Suchender, du weißt gar nicht genau, was du suchst, aber ich kann dir eine Antwort geben. Und dazu müssen wir erstmal dahin gehen, wo die Menschen sind. Nicht warten, dass sie hier mal reinkommen. Ey, wer kommt denn freiwillig am Sonntagmorgen um 21:45 hierher? Außer uns, weil wir gut erzogen sind. Aber ein normaler Mensch, der steht doch am Sonntagmorgen höchstens mal früh auf, wenn es einen guten Brunch irgendwo gibt, oder? Ja. Paulus sagt, dann gehe ich eben dahin, wo die Menschen sind. Und dann rede ich da mit den Leuten über meinen Glauben. Mit wem sprichst du über deinen Glauben? Es gibt bestimmt hier Bibelgesprächskreise, Hauskreise, bin ich mir ganz sicher. Ja, da kann man gut über den Glauben reden. Aber wie ist es bei euren Geburtstagsfeiern, Firmenjubiläen, Einweihungsfeiern? Redet man da über den Glauben? Als wir in Hamburg die Gemeindegründungsarbeit begonnen haben, hatte ich so ein kleines Startteam. Man trifft sich dann und bereitet so die ganzen nächsten Schritte vor. Und dann habe ich ein Gesetz erlassen. Gesagt, in dieser Gemeinde gibt es folgende Regel. Wann immer ihr etwas feiert, dürft ihr maximal 50% von Leuten aus der Gemeinde einladen. Die anderen 50% müssen Leute sein, die nichts mit unserer Gemeinde zu tun haben. Sigmar, das geht gar nicht. Ich kenne gar nicht so viele Menschen außerhalb der Gemeinde. Eben drum. Deshalb machen wir das so. Als wir nach 5 Jahren die Arbeit beendet haben, hatten wir Feiern. Da saßen dann mal 3, 4 Leute aus der Gemeinde und 20 Leute aus der Nachbarschaft. Und dann fing man an, so nachts um 3 zu reden über die wesentlichen Dinge des Lebens. Ne? Was seid ihr eigentlich für komische Vögel? Euch kennen wir noch gar nicht. Naja, die konnten schnell erklären, wer sie sind, aber dieser komische Typ mit dem Bart, das ist unser Pastor. Was, euer Pastor? Was seid ihr denn? Wir sind Christen. Ja, aber ihr seid doch so normal. Oh, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja, ich habe noch nie mit Christen so nachts um 3 geredet. Warum? Was macht ihr? Und dann haben wir gesprochen. Und dann sind sie sonntags gekommen. Wir haben erst um 11 angefangen und wir haben immer erst gefrühstückt morgens. Bei MyWay machen wir das genauso, weil es gut ist, wenn man erstmal so ein bisschen miteinander locker zusammenkommt. So, Paulus, er redet mit den Menschen, da wo sie sind. Das ist ja unglaublich, was er glaubt. Das kann man ja nicht mal eben so... Da braucht man Vertrauen. Und er interessiert sich zunächst mal für sie. Und dann sagen sie, jetzt erzähl uns von dir. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns mal klar machen, wie denken wir über unsere Mitmenschen? Halten wir sie für zu blöd, für abergläubisch, für ungläubig? Egal, es sind Menschen, die auf der Suche sind. Und dann fängt Paulus an, nachdem er dann sehr wohlwollend das begonnen hat, einfach zu erzählen. Das kürzeste Evangelium, die kürzeste Zusammenfassung des Evangeliums, das hält er ihnen hier auf dem Marktplatz. Er sagt, ihr spürt es doch auch, diese Sehnsucht. Das zeigt mir ja euer Altar. Ihr habt eine Sehnsucht. Und wenn ihr nachts unter so einem sternklaren Himmel liegt, denke ich manchmal auch, da wird klar, dass wir viele Fragen haben. Sind wir wirklich hier irgendwie aus Zufall? Ist da nicht doch irgendwie etwas? Das spürt ja in unser innerer Mensch, dass da eine Sehnsucht ist. Paulus greift die auf und er hört immer noch zu. Ich sage es euch mal in aller Deutlichkeit, wir sind, habe ich gerade schon mal angedeutet, wir sind immer schnell damit, Antworten zu geben als Christen. Aber hast du mal in Biologie gut aufgepasst? Wir haben einen Mund, aber zwei Ohren. Vielleicht sollten wir mehr zuhören, als immer gleich zu reden. Zuhören, was der andere wirklich denkt, was der andere wirklich glaubt, wonach der andere sich sehnt. Und dann dürfen wir NC erzählen. Er wird aufgefordert, erklär mal, wer ist denn dieser unbekannte Gott? Und jetzt die kürzeste Zusammenfassung. Ihr könnt das nachlesen, Apostelgeschichte 17, ab Vers 24. Paulus sagt, es ist ganz einfach, es ist Gott, der das Universum geschaffen hat. Okay, dieser Gott hat allem das Leben gegeben, dir und mir. Das ist etwas, was wir bei MyWay immer wieder auch sagen, wenn wir über Persönlichkeit und über unsere Prägung reden. Das ist kein Schicksal. Das ist nicht, dass wir so irgendwie, weil die Chemie irgendwas zusammengewürfelt hat, dass wir entstanden sind, sondern da steckt ein Wille dahinter eines guten Schöpfers. Und deshalb bist du wertvoll. Und deshalb ist das, was du hier täglich mit dir so an inneren Kämpfen auszutragen hast, denk mal drüber nach, wie wertvoll und gut du eigentlich bist. Und das hilft den Menschen, ein Ja zu sich selbst zu finden und dann auch die Frage zuzulassen, und wenn es diesen Schöpfer wirklich gibt, Paulus sagt, der ist es, der euch geschaffen hat. Ganz einfach. Dann ist es der, der über die ganze Menschheit herrscht. Er ist der Herr. Und er ist uns ganz nah. Und jetzt wird es spannend. Er holt diesen Gott, der das All und das Universum alles geschaffen hat, der unser persönlicher Schöpfer ist, holt ihn ganz nah hinein in das Leben der Menschen. Dieser Gott hat Interesse an dir. Der ist nicht weit weg. Du bist ihm nicht egal. Er ist dir ganz nah. Vier Sätze hat er gebraucht und schon ist er ganz nah bei den Menschen. Und jetzt legt er noch einen drauf und er sagt, er ist euer Vater. Das wisst ihr, weil eure Schriftsteller das auch schon gesagt haben. Und jetzt zitiert er aus bekannten schriftstellerischen Versen, wo es heißt, ihr seid göttlichen Geschlechts. Dieser Gott ist euer Vater. Das ist eine neue Beziehungsebene. Und diese Beziehung, die ist wichtig. Er ist nicht der Gott, der irgendwie nur theologisch richtig ist, sondern er ist ein Gott, der dich liebt und dich als sein Kind haben möchte. So geht Paulus hier ganz schnell diesen Weg. Und dann wird er nochmal ernst. Dieser Gott wird auch der Richter sein. Er hat alles gesagt. Eine der kürzesten Evangeliumspredigten überhaupt. Gott, der alles geschaffen hat, der dir nahe sein will, der dein Vater ist, der auch der Richter sein wird. So, wie gehst du jetzt damit um? Und dann entfaltet er das und sagt, dieser Richter, vor dem müssen wir keine Angst haben, denn dieser Gott, der hat Gnade geschenkt. Gnade. Er möchte, dass wir ihn nicht nur kennenlernen, sondern dass wir mit unserem ganzen Leben in Ordnung kommen. Ihr, die ihr Suchende seid, euch bietet er etwas an. Und ich glaube, in Münster 2024 gibt es auch viele Suchende. Und manche suchen so intensiv, dass eine Sucht daraus wird. Sucht ist ja die Suche, ohne zu finden. Sucht ist ja so eine Spirale. Man findet nichts, sondern man wird eigentlich immer unzufriedener. Und Paulus durchbricht den Kreis und sagt, eure Suche kann ein Ende haben hier. Ihr müsst es nicht in irgendwelchen Ersatzreligionen versuchen. Ihr müsst es nicht versuchen, mit Geld, mit Macht, mit Alkohol euch Sicherheit zu erkaufen. Dieser Gott gibt euch alles. Alles, was ihr braucht. Er hat die Nähe der Menschen gesucht. Er hat ihnen zugehört. Und er hat ihnen das Evangelium entfaltet. Und er hat ihnen die frohe Botschaft gesagt, weil er sie gesehen hat in ihrer Bedürftigkeit. Und ich glaube, ich bin kein Arzt, schon gar kein Spezialist für Augenkrankheiten, aber ich habe so den Eindruck, wir Christen haben eine Augenkrankheit. eine zunehmende Sehschwäche für Menschen, die noch nicht Jesus nachfolgen. Wir sehen die einfach nicht. Wir sehen die, die um uns rum sind, und das ist schön und das sind tolle Menschen. Ihr könnt euch ja mal umgucken, heute mal bewusst wahrnehmen, was für tolle Menschen wir alle sind. Und wir haben so viel gemeinsam. Wir reden eine Sprache, wir singen diese Lieder und wir glauben das. Aber da draußen, da und da und überall, leben Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen, die keine Ahnung haben, wonach sie suchen. Aber die sehen wir nicht mehr so. Die sind, da haben wir so einen Tunnelblick. Die nehmen wir nicht mehr wahr. Paulus geht auf den Marktplatz. Er geht dahin, wo sie sind, die noch nicht Christen, und hilft ihnen, ihre Sehnsucht zu stillen. Geh dahin, wo die Menschen sind. Und bring sie dahin, wo sie hören, was sie hören sollen. Wenn du das ihnen nicht sagen kannst, bring sie mit zur Maiwei-Woche. Wir werden miteinander Antworten suchen und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden miteinander Antworten finden. Wir laden ja nicht ein in eine religiöse Verpflichtung. Du musst nicht hierher kommen, um dann irgendetwas zu unterschreiben, sondern wir laden ein zu einem neuen Lebensstil, der dein Leben richtig schön machen kann. Und das ist ja viel besser, als zu sagen, hey, ich lade dich mal ein in so eine Woche voller Vorträge, sondern ich lade dich ein neues Lebenskonzept kennenzulernen. Etwas, wonach dein Herz sich insgesamt und insgeheim ja schon sehnt. Unsere Angst manchmal als Einladende ist ja, dass wir denken, ja, wir können die Menschen doch nicht überzeugen. Die haben so längst ihre festgefahrenen Denkmuster. Die Athener, die waren auch schon ziemlich festgelegt. Ja, du kannst sie nicht überzeugen. Aber du darfst überzeugt sein von dem, was du ihnen erzählst. Das ist ein Riesenunterschied. Überzeugen kann der Heilige Geist und das macht er sehr viel besser, als wir das jemals könnten. Das kannst du mir glauben. Davon bin ich überzeugt. Aber wir müssen zumindest überzeugt sein. Und dürfen keine Angst haben, über die Dinge zu reden und zu sagen, so wie Paulus, hey, ihr lieben Menschen, das ist meine Überzeugung. Und vielleicht deckt sie sich ja mit eurer Sehnsucht und dann bringen wir die Dinge zusammen. Überzeugt sein müssen wir. Und das spürt man uns ab. Die Leute werden automatisch, wenn wir überzeugt sind von dem, was wir glauben, wenn wir begeistert sind, werden sie automatisch angesteckt. Stell dir vor, so zwei Streichhölzer, eines brennt, eines ist total on fire so und das andere noch nicht. Und das brennende Streichholz wird immer sagen, ach Mensch, würde ich doch meinen Kumpel hier auch mal anstecken mit dem Feuer. Aber der kommt ja nicht, springt nicht über. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Und er fängt langsam an, nur noch zu glimmen. So, ne? Wir sind ja manchmal nur noch so ein glimmender Docht, weil das Feuer bei uns ja auch manchmal nicht mehr so richtig. Aber da ist noch diese Flamme. Und jetzt stell dir vor, wir bringen das nur zusammen. Dann muss der nichts tun. Dieser wird entzündet werden. Du musst nichts tun. Du musst nur die Nähe suchen. Du musst nur die Dinge zusammenbringen. Menschen damit zusammenbringen, wo dein Feuer vielleicht noch lodert oder brennt. Das wird anstecken. Wir sind Menschen, die ein Licht haben. Und wir haben eine Zeit, in der Menschen in viel tieferer Dunkelheit stecken, als wir das in Deutschland jemals für möglich gehalten hätten. Angst vor der Zukunft, Angst vor den finanziellen Krisen, in denen wir stecken, Angst vor dem, was sich in der Ukraine abspielt, Angst vor dem, was sich an anderen Orten der Welt so zusammenbraut. Da ist viel Dunkelheit. Und wir, Kinder des Lichts, behalten das für uns? Das finde ich ganz schön, wie soll man sagen? Das ist ganz schön ungehorsam. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Vielleicht hast du es oft gehört und hast es für dich immer so gelesen, ihr sollt das Licht der Welt sein. Das hat er aber nicht gesagt. Ihr seid es. Das heißt aber auch, es dann auch zu sein. Wir müssen es nicht erst anknipsen, wir müssen es nicht erst machen, wir müssen es sein. Und das ist doch gar nicht so schwer. Ich habe uns eine kleine Geschichte mitgebracht, weil ich die so sehr liebe, damit ihr versteht, worauf ich hinaus will. Eine Mutter geht mit ihrem Sohn in eine große Stadt. Und vielleicht haben wir jetzt mal die erste Folie. Nee, die nicht. gleich haben wir es. Die erste nach der schwarzen Folie. Da, sie kommen an eine Kathedrale. Ihr habt ja auch schöne große Kirchen in Münster. Und von außen sieht so ein Kirchenfenster ja relativ grau aus. Und manchmal auch die ganze Kirche. Und manche Menschen denken ja auch, Ja, das ist Kirche heute. Grau, verstaubt, alt, museal, aus einer längst vergangenen Zeit. Und die Mutter sagt, komm mal mit, wir gehen mal rein. Ich will dir mal das Geheimnis des Kirchenfensters zeigen. Und sie gehen rein. Und von innen sieht ein Kirchenfenster mitunter so aus. Das ist meine Lieblingskirche Sagrada Familia in Barcelona. Wenn du noch nicht da warst, da musst du mal hin. Das ist in Stein gegossene Anbetung. Das, was Gaudí da gemacht hat, ist, brauchst du keine Worte. Aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Von innen sieht ein solches Kirchenfenster wunderschön aus. Es leuchtet, es strahlt, es hat eine Pracht, es hat eine Wirkung, es erhellt den ganzen Raum. Und jetzt steht die Mutter mit ihrem kleinen Sohn vor diesem Fenster und da sind so Heiligenfiguren abgebildet. Und dann fragt er die Mama, was sind das denn da für Menschen? Das sind Heilige. Der heilige Andreas, Johannes, Petrus, Jakobus. Ja, die Namen kann er sich nicht merken, aber Heilige. Und wie es der Zufall so will, in der Woche drauf, Religionsunterricht, fragt der Lehrer, wer von euch kann mir erklären, was Heilige sind? Und er meldet sich. Ich weiß, was Heilige sind, sagt er. Heilige sind Menschen, durch die das Licht hindurchscheint. Der Lehrer stutzt. Dann lächelt er und sagt, du hast es auf den Punkt gebracht. Heilige sind Menschen, durch die das Licht hindurchscheint. Du musst nicht leuchten aus dir selbst, da ist manchmal auch nicht viel, sondern du musst durchlässig werden für die Liebe Jesu. Du musst leuchten, du musst dich einsetzen lassen, damit um dich herum die Dunkelheit in neues Licht getaucht werden kann. Das ist unser Job. Wir müssen niemanden überzeugen, wir müssen nur Heilige sein, die scheinen und nicht Scheinheilige. Die gibt es schon zu Genüge. Lasst mich euch ein paar Tipps geben. Es gibt heute immer mehr Eilige, aber weniger Heilige, auch unter uns Christen. Wir haben so wenig Zeit. Alles ist immer so voller Stress. Wir müssen so viel schaffen, leisten, tun. Teil das Kostbarste, was du hast, deine Zeit. Sei bei den Menschen, hör zu. Rede mit ihnen, so wie Paulus das gemacht hat. Teile deine Zeit. Lass sie teilhaben an deinem Leben. My way, mein Lebensweg. Was hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin? Warum bin ich Christ? Das sind ganz natürliche Prozesse, die man in einer Beziehung miteinander klären kann, wenn man Zeit hat. Dazu musst du Interesse haben und Anteil nehmen an ihrem Ergehen. In ganz vielen Situationen des Lebens wissen wir manchmal nicht, was wir sagen sollen. Wenn jemand trauert, weil ein lieber Mensch gestorben ist, wenn jemand eine schwere Krankheit hat, wenn jemand in einer echten Krise steckt und wir ringen um Worte, sei einfach da. Lache mit den Lachenden, weine mit den Traurigen. Hab Zeit, teile Emotionen, Gefühle, das ist manchmal viel wichtiger als Worte. Hab Vertrauen und sei vertrauenswürdig. Akzeptiere, dass andere anders glauben als du. Vertraue darauf, dass Jesus dennoch durch dich leuchten möchte. Hab keine Berührungsängste. Ach, das ist ja auch immer, ne? Hab nicht lieb die Welt und was in ihr ist, haben wir früher gelernt in meiner Jugend so. Da draußen, das ist gefährlich, da die Welt außerhalb der Gemeinde. Verunreinigt euch nicht in der Diskothek. Das Bein, das sich zum Tanze regt, das wird im Himmel abgesägt, ja? Meine Oma war eine gute Frau, aber der Satz, Oma, dann tanze ich halt auf einem Bein, das geht auch. Im Himmel wird das alles wieder in Ordnung. Berührungsängste, wovor haben wir Angst? Jesus lässt eine Sünderin an sich ran, die mit ihren Haaren ihn salbt. Intimer geht's fast nicht mehr in der Öffentlichkeit. Und du hast Angst, mit deinen Nachbarn über persönliche Dinge zu reden? Ich bitte dich. Sieh die Menschen mit dem Herzen an. Und wenn dir die Worte immer noch fehlen, dann lass Taten der Liebe sprechen. Als wir unsere Gemeindegründung in diesem multikulturellen Stadtteil gemacht haben, 142 Nationalitäten leben auf engstem Raum zusammen. Stell dir das mal vor. Da wusste ich, ich kann den Missionsbefehl mit dem Fahrrad abarbeiten. Alle Völker waren ja schon da. Das war super. Und dann kamen die Perser zu uns in den Gottesdienst und die konnten kein Wort Deutsch. Und dann haben die Töchter das immer übersetzt. Die konnten nach 4 Wochen perfekt Deutsch. Und dann kam so eine Tochter mit ihrem Vater zu mir und dann hat sie übersetzt, was Abdul mir sagen wollte. Und sie sagt, Abdul möchte dir sagen, Pastor Sigi, noch bevor wir ein Wort verstanden haben, wussten wir, was du mir sagen willst. Ich sage, was hat er denn gehört? Und Abdul sprach und sie übersetzte und sie sagt, dass ihr mich lieb habt. Ihr habt es gezeigt. Ihr habt eure Türen geöffnet, ihr habt eure Möbel beiseite geschoben, ihr habt mit uns auf dem Fußboden gesessen und persisch gegessen, ohne Gabel und Messer, weil die haben immer gefragt, warum wir das so kompliziert machen mit diesem Metallzeug, das geht doch viel besser so. Ihr habt das gemacht, was uns gut tut. Ihr habt uns einfach nur geliebt. Und als wir dann so nach und nach verstanden haben, ging es ja immer wieder nur darum, dass Gott mich auch liebt. Und diesem Gott möchte ich folgen. Es ist so einfach, den Glauben zu teilen. Es ist so einfach ohne Worte. Wir dürfen nur keine Angst vor den Menschen haben, ihnen begegnen und sie vielleicht überraschen. Paulus bringt es fertig, dass die Leute sehr überrascht sind. Manche bekehren sich direkt, gründen eine Gemeinde. Wir hatten das auch bei einer MyWay-Woche. Es kommt ein Mann zu mir am Ende der Vortragsreihe, es war der letzte Abend. Und ich will nichts teasern hier, aber wir werden an einem Abend miteinander sehr emotionale Erlebnisse haben. Da geht es um so große Nägel. Habt ihr es auf dem einen Bild gesehen? Die werden in ein Kreuz geschlagen. Und jeder Nagel steht dafür, dass ich etwas an Schuld aus meinem Leben loswerden möchte. Da seht ihr das Kreuz. Dankeschön, ihr seid super da hinten. Und er hatte 4 dieser Nägel in den Händen. Und er sagte, gestern Abend sollte ich den in dieses Kreuz schlagen, aber das habe ich nicht fertiggebracht. Ich kann das nicht. Und dann hat er mir erzählt, was das Problem dieser Nägel war. Und ich will die gar nicht im Einzelnen erklären, es waren 4 echte Probleme, aber das eine war für mich ganz, ganz berührend. Er sagte, du hast was über Schuld gesagt. Und ich habe damals als DDR-Grenzsoldat an der Grenze Dienst gehabt und wir hatten ja den Schießbefehl. Und es passierte tatsächlich, wovor jeder von uns Angst hatte, dass es eines Nachts soweit ist, es gibt Alarm und da ist ein Flüchtender, den ich stellen muss. Und ich ziele mit der Waffe auf ihn und rufe, halt oder ich schieße. Und er läuft weiter. Und ich rufe wieder, sagt er, halt oder ich schieße und er läuft wieder weiter. Und der Befehl war, wenn du beim dritten Mal rufen, ihn nicht zum Stehen bleiben bewegst, dann musst du schießen. Und ich habe das dritte Mal gerufen, sagt er, und er lief weiter. Und dann haben wir ihn gestellt, aber ich habe nicht geschossen. Ich sage, dann hast du ihm mir das Leben gerettet, sagt er, und das ist mein Problem. Ich habe dafür gesorgt, dass er ins Gefängnis kam. Ich habe seine Zukunft verbaut. Ich sage, Moment, du hast ihm das Leben erhalten und du hast ihm eine neue Chance gegeben. Aber er sagt, für mich ist das eine Schuld. Und jetzt kommst du nach über 40 Jahren und erzählst mir, dass ich schuldlos werden kann. Das hat mir noch niemand gesagt. Ich war in Therapie, ich war bei Psychologen, ich war bei Therapeuten. Niemand hat mir gesagt, wie ich schuldlos werden kann. Und Sigi, wenn das wirklich stimmt, dann nimm du für mich diese Nägel und schlag du sie in das Kreuz. Ich sage, das mache ich. Und dann ging dieser gebrochene, gebeugte Mensch, der 40 Jahre lang an seiner eigenen Schuld gelitten hat, aufrecht, strahlend raus und sein Sohn kam ihm entgegen und sagt, Papa, was ist denn passiert? Und er sagte, ich habe Vergebung erfahren. Ich darf leben, ohne Schuld. Seht ihr, wir möchten Menschen in Kontakt bringen mit dem unbekannten Gott. Du weißt nicht, wie das geht? Sei nah bei ihm. Teil dein Leben, teil deine Zeit, teil die Liebe, die Jesus dir ins Herz gibt. Und wenn sie dir so wichtig sind, dann bring sie in der Woche im November mit und lass sie erleben, wie gut dieser Gott es mit ihnen meint. Eine Frau sagte am Ende dieser Woche, es hätte die schlimmste Woche meines Lebens werden müssen, denn mein Mann hat mich verlassen, hatte mir aber vorher gesagt, weil es mein Geburtstag in der Woche ist, ich soll mir die Woche frei halten, er hat eine tolle Überraschung für mich. Die Überraschung war, er hat sie am Tag, bevor es losging, verlassen. Und ihre Nachbarin sagte, ich lasse dich nicht allein in dieser Woche. Du kommst mit mir. Wir gehen dahin. Und dann sagt sie am Ende der Woche, Gott hat mir eine neue Chance geschenkt. Es war die beste Woche meines Lebens. Ja, wir haben eine tolle Nachricht, wir haben die beste Botschaft. Paulus hat sie den Menschen geteilt, das kannst du auch. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn du in der nächsten Zeit einfach das, was du heute gehört hast, mit den Menschen teilst, die Jesus dir zeigt. Und dass wir dann miteinander eine wunderbare Woche überleben. Gott segne euch dabei. Amen.